Darf ich Ihnen alle ganz herzlich begrüßen an diesem Sonntagabend. Und ich schlage vor, dass wir zuerst einmal miteinander beten. Himmlischer Vater, wir wollen dich herzlich danken für diesen Sonntag. Diesen Tag des Herrn. Ja, wir sind dankbar für all deine Segnungen. Wir bekennen und erkennen dich an als den wahren, lebendigen Gott, den Schöpfer aller Dingen, den, der alle deine Geschöpfe erhält und der uns in Christus erlöst hat. Danke, liebe Vater, danke für deine ewigen Absichten. Und wir bitten dich, dass dein Geist uns an diesem Abend Weisheit, Unterscheidungsvermögen und Einsicht schenken möge. Ja, wir bitten dich darum, in Jesu Namen. Amen. Also heute Abend, werden wir uns zum dritten Kapitel des Bekenntnisses. Von Gottes ewigen Ratschluss. Ein Kapitel, sowohl vom Ort als auch vom Inhalt her, eines der grundlegendsten im gesamten Bekenntnis. Ein Kapitel, das vieles, was folgen wird, auch prägt. Nicht nur unsere heutigen Lesart des Bekenntnisses, sondern auch die Diskussion damals auf der Westminster Assembly. Es war eindeutig eines der schwierigsten, wenn nicht sogar eines der umstrittensten Kapitel zu formulieren. Den Protokollen, ein lieber Bruder, er ist hier anwesend heute Abend, ein lieber Bruder hat sie mir inzwischen besorgt und mir damit auch sehr viel Freude gemacht. Den Protokollen zufolge durchlief dieses Kapitel mehr als 20 Sitzungen, und wurde nicht weniger als 4 Wochen lang diskutiert. Also, das zeigt schon die Sorge der Brüder um die Darlegung von Gottes Dekret richtig zu formulieren. Das wird nicht nur im Wortlaut, sondern auch in der pastoralen Sorge, im letzten Abschnitt, überdeutlich. Sie hätten sozusagen ein Gespür für die Relevanz dieses Themas. Zuerst ein paar einleitende Bemerkungen. Wir haben 8 Abschnitte durchzugehen. Wenn ihr also Fragen habt, begrüße ich sie. Wenn ihr Kommentare habt, bewahren Sie sie für das Nachtprogramm. Okay? Ich liebe eure Kommentare, wirklich. Aber wir brauchen alle Zeit. Dann, es gab schon Kritik an der Überschrift dieses dritten Kapitels. Vor allem die Verwendung des Begriffs Ratschluss. Vom Gottes Ratschluss, auf Englisch Decree, das Dekret. Unangemessen, unbiblisch, so hat man gesagt. Aber 2 Dinge muss man dabei beachten. Erstens ist das Wort selbst genau biblisch. Hör mal den 2. Psalm. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wir wissen, im Neuen Testament wird das auch auf die Auferstehung Christi angewandt. Ziemlich klar. Ratschluss. Die Brüder in Westminster wussten, dass sie damit einen biblischen Begriff zum Ausdruck brachten. Also, Karl, Gott hat ein ewiger Plan, mit dem er alles bestimmt hat, was geschieht. Am Rande bemerkt, man hat sich bewusst für die Bezeichnung von Gottes Beschluss entschieden. Nicht für den Plural, Beschlüssen. Alle Ziele Gottes, die sich in der Geschichte verwirklichen, sind Teil eines einzigen göttlichen Ziels. Ich muss schon sagen, es ist eines der interessantesten, schwierigsten und umstrittensten Themen im Bereich der Theologie. Und in der Kirchengeschichte gab es immer wieder Debatten, wie ihr euch, denke ich, auch vorstellen könnt. Das hat schon angefangen mit den Heiden, die verehrten Fortuna als blinde Gottin, die ihre Gunst willkürlich verteilte und sich von nichts als Zufall leiten ließ. Was bedeutet, das Leben ist eine reine Willkür. Schicksal. So sagt man das. Ich höre das oft auf Fernsehen. Schicksal. Oder Glück. Und natürlich glauben wir nicht daran. Weil wir glauben an einen allwissenden Gott, der sowohl die Ziele als auch die Mittel zu diesen Zielen festlegt. Ein anderes Kritikpunkt am Dekret, ich habe das schon oft erlebt, dass man sagt, Mensch, das zerstört doch jede Motivation zur Evangelisation. Wenn Gott alles verordnet hat, warum soll ich mich überhaupt die Mühe machen? Nun, weil Gott nicht nur das Ziel, die Errettung der Sünder, bestimmt hat, sondern auch die Mittel zum Ziel. Tatsächlich macht genau Gottes Ratschluss mich persönlich hoch motiviert für Evangelisation. Denn jetzt brauche ich keine falschen Schuldgefühle mehr zu haben. Hattest du jemals das Gefühl? Ach Mensch, wenn ich nur das gesagt hatte, dann hätte ich ihn vielleicht zum Nachdenken gebracht. Dann hätte sie vielleicht angefangen zu glauben, aber es hat nicht funktioniert. Nein. Wir bezeugen so gut es geht und Gott bestimmt die Mittel und das Ziel und so ist alles zu seiner Ehre. Gott hat einen umfassenden Plan entwickelt, den er sowohl in seiner Schöpfung als auch in seiner Vorsehung ausführt. Ich sag mal so, er hat einen Bauplan und führt es durch Bauarbeiten aus. Ja, es wird ausgeführt. As we speak. Während ich rede. Ein zweiter Punkt bei diesem Kapitel ist die Tatsache, dass er zwar den Titel von Gottes ewigen Ratschluss trägt, sich aber nicht auf den Begriff des Ratschlusses beschränkt. Die Schrift spricht auch von seiner Vorsehung, seiner Erwählung, seiner Vorbestimmung. Namentlich in dem Brief Paulus an die Epheser. Es gibt auch so, das ist interessant, es gibt verschiedene Nuancen. Wir werden gleich darüber sprechen. Und die Sache ist, Gott würde nicht alle Dinge vorhersehen können, wenn er nicht beschlossen hätte, dass sie sein sollten. Er weiß zum Beispiel genau, was als nächstes in der Ukraine passiert. Und waarom weiß er das? Weil er es so bestimmt hat. Was sagt der Prophet? Ich bin Gott, keiner ist mir gleich. Noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es ausgeht. Ich allein kündige an, was in der fernen Zukunft geschieht. Was ich beschlossen habe, verwirkliche ich. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das führe ich auch aus. Das ist sein Beschluss. Gott hat es lange bevor die Welt geschaffen wurde. Offenbarung 22. Ich bin das A und O. Das der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Was denkst du, ist es nicht sehr beruhigend, dass ein Gott, der dich liebt, alles so bestimmt hat, dass alle dingen zum Besten dienen für diejenigen, die ihn lieben und an ihn glauben. Wunderbar. Gut, jetzt systematisch. Wie funktioniert dieses Kapitel? Zuerst wird de Kern der Lehre formuliert und es wird dann im Rest erläutert. Fangen wir also an mit dem ersten Abschnitt. Er stellt fest, erstens, dass der Schöpfer und Gebieter aller Dinge ein ewiges, unveränderliches Ziel hat. Und schau mal, dieser erste Abschnitt besteht aus zwei Teilen. Ihr habt alle vielleicht das Bekenntnis mitgenommen, oder? Im ersten Teil wird die Lehre dargelegt. Der zweite enthält dann Qualifikationen. Es heißt, Gott hat von Ewigkeit her durch den höchst weisen und heiligen Ratschluss seines Willens frei und unveränderbar verordnet alles, was auch immer geschehen mag. Was auch immer. Das ist ziemlich umfassend. Ja, und wir kennen das auch vom Evangelium. Jesus sagt einmal, kein Haar fällt von deinem Haupt, für mich ist das ganz beruhigend, kein Haar fällt von deinem Haupt ohne deinen himmlischen Vater. Auch ein Sperling kann nicht landen ohne euer Vater. Es heißt nicht, manche lesen das so, es heißt nicht, ein Sperling stirbt. Ich denke, es ist der Sperling, der landet und abhebt. Darum geht es. Etwas scheinbar Unbedeutendes. Ein Sperling, der den Boden berührt. Gott ordnet es an. Meine Lieben, habt ihr es gesehen? Es gibt hier mindestens in diesem Satz, es gibt mindestens 5 Merkmale Gottes Plans. Erstens, Gottes Plan ist ewig. In keiner Weise vorübergehend. Oder, und das ist im Gegensatz zu den Sozianern, zu einem bestimmten Zeitpunkt entstanden. Sozianer, wir würden sie Rationalisten nennen. Leute, die die Vernunft über alles andere stellen. Mensch, das macht doch keinen Sinn, sagen sie. Die Geschichte ist unbekannt. Gut, Gott mag einige Dinge vorhersehen, aber unmöglich, dass er in ein Dekret vor der Gründung der Welt erlassen hat. Das besteht nicht. Aber Paulus sagt, er hat uns in ihm erwählt, bevor die Welt gegründet wurde. Bevor die Zeit überhaupt begann. Er kannte deinen Namen. Wir reden von Gott. Und Gott selbst ist ewig. Daher muss auch sein Ziel von Ewigkeit her sein. Das ist das einzige Ziel, das ein ewiges, unveränderliches Wesen verfolgen kann. Wie er selbst, kann sich auch sein Ziel nicht ändern. Es wird in allen Elementen bis zur Vollkommenheit formuliert. Gottes Plan ist perfekt. Also Gottes Plan is ewig. Zweitens, Gottes Plan is ewig, is weise und heilig. Ich zitiere, durch den höchst weisen und heiligen Ratschluss seines Willens. Hier betonen die Westminster 2 Dinge, die sie im weiteren Verlauf auspacken werden. Erstens, Gottes Plan is weise. Er hat also die Fähigkeit, mit den bestmöglichen Mitteln Ziele zu erreichen, die seinen Namen verherrlichen. Da können wir eigentlich nur mit Paulus staunen, was er sagt, Römer 11. Oh, welch ein Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichten und unerforschlich seine Wegen. Und Gottes Plan ist heilig. Damit wird hier schon betont, was sie später negativ formulieren, sodass Gott nicht der Urheber der Sünde ist. Das muss man niemals denken. Als Gott alles bestimmt, dann ist er eigentlich schuldig an alles Sündiges. Nein. Gottes Plan ist heilig. Und viertens, Gottes Plan ist frei. Was bedeutet das? Gottes Plan ist frei. Er wurde nicht von irgendetwas beeinflusst, außerhalb ihm selbst. Und wenn wir also später über Prädestination reden, bedeutet das, es gibt nichts in dir, du hast nichts getan, was seine Aufmerksamkeit erregt hat, dich zu wählen. Warum hat er dich gewählt? Einfach. Weil er dich erwählt hat. Wie hat Gott das zu Israel gesagt? Ich finde das ein wunderbarer Satz. Findet man in 5. Mose, Kapitel 7. Nicht hat euch der Herr erwählt, weil ihr größer werdet als die anderen Völkern, sondern Und jetzt sind wir gespannt, sondern weil er euch geliebt hat. Er liebt dich also, weil er dich liebt. Es gibt keine andere Erklärung für die Liebe Gottes als die Liebe Gottes. Ich finde das sehr beruhigend. Dann kann ich nichts tun, um das zu ändern. Ja, gut, er wird uns Disziplin geben, uns erziehen und heiligen. Aber er wird uns nie verlassen. Er liebt dich, weil er dich liebt. Und das ändert sich nie. Wenn ich auf mein Leben schaue, sage das mal ganz ehrlich, und ich sehe, wie untreu ich oft war, dann bin ich so dankbar, dass seine Liebe nicht ändert. Sein Bund steht fest. Wir haben heute Morgen darüber geredet. Psalm 135 sagt selbst, alles was der Herr will, das tut im Himmel und auf Erden, in Meer und in allen Tiefen. So umfassend ist das. Und schließlich, Gottes Plan ist unveränderlich. Er bestimmt unveränderlich, was geschieht. Es gibt also keine Änderungen. Het is interessant, God moest niemals zeggen, wat wir Menschen oft zeggen, of die Politiker immer zeggen. Jetzt gibt es einige Umstände, ja, die hätte ich damals nicht berücksichtigt. Jetzt brauchen wir eine Verfassungsänderung. Dat war Abschnitt 1, eerste Teil. Alles umfassend dargelegt. Gibt es Fragen? Zweite Teil, en immer noch Abschnitt 1. Also. Ob wir das Ende der Abend holen. Gottes Plan umfasst und bestimmt alles, was in der Zeit geschehen wird. Bis ins kleinste Detail. Aber jetzt einige Qualifikationen. Insbesondere werden drei Dinge verneint, die man vielleicht, manche Leute denken darüber nach, und die denken, ja, dann muss es so sein. Nein, so ist es dann nicht. Es gibt Dinge, drei Dinge, die man vielleicht als logische Folgen dieser göttlichen Souveränität ansehen könnte. Ich zitiere. Dies jedoch so, dass Gott weder der Urheber der Sünde ist, noch so, dass dem Willen der Geschöpfe Gewalt angetan wird, noch werden Freiheit oder Bedingtheit von zweiten Ursachen weggenommen, sondern vielmehr in Kraft gesetzt. Als für ein Satz. Muss man über nachdenken, nicht? Aber der Punkt ist, unser Gott ist so groß, dass er in der Lage ist, alles zu bestimmen, was geschehen wird, ohne uns die freie Wahl zu nehmen. Meine Lieben, ich weiß nicht, wie das passiert. Es ist für mich ein Rätsel. Aber es ist wahr. Die Bibel lehrt beides. Obwohl er alles bestimmt, veroorzaakt er niet das Böse. Er billigt das Böse niet, sondern ordnet es an und beherrscht es. Wie das sein kann, keine Ahnung. Wie kann er alles anordnen und trotzdem nicht der Urheber der Bösen sein? Ein Rationalist, die Vernunft über alles andere stellt, wird sicher sagen, ja, aber das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Aber wenn wir Gottes Gedanken nachdenken und die Schriften aufnehmen, so wie sie offenbaart werden, dann sagen die genau das. Er ordnet alles an, ist aber nicht der Urheber des Bösen. Seltsam. Aber hör mal, was die Bibel sagt. Ich finde das wunderbar, wenn man auch hier die Bibelverweisung in Iber dabei neemt. Genesis, 1. Mose moest ik hier zeggen. 1. Mose kapitel 50, vers 20. Kennen ze dat? Hier, sagte Jozef zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen. Aber Gott gedachte es gut zu machen. 1. Mose 50, vers 20. David, entschuldige, ich war nicht
in die richtige Dia, da unten. Genesis 50, das ist also, ja, ich mache immer noch Genesis, aber 1. Mose Kapitel, das letzte Kapitel, 50 Vers 20, wunderbar. Ihr, sagt Joses, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen. Also die Brüder trugen Schuld. Sie verkauften Josef einfach in die Sklaverei. Aber Gott setzte sich darüber hinweg, um sein Kirchlein, sein alttestamentlichen Kirchlein, die kleine Familie da, in der Hungersnot zu bewahren. Noch ein Beispiel. Was sagt Petrus am ersten Pfingsttag? Diesen Jesus, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, da ist das Dekret, Gott hatte einen Plan, durch Gottes Ratschluss und Vorsehung ist Jesus hingegeben, diesen Jesus habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen. Die Männer, die ihn umgebracht haben, sie trugen Schuld daran. Gott war nicht der Urheber ihrer Sünde. Dennoch hat er alles angeordnet und das ist, das bleibt ein Geheimnis. Meine Lieben, habt keine Angst, ehrlich zu sagen, das verstehe ich nicht, wie das zusammenhängt. Ich kann es auch nicht erklären. Aber ich kann mein Knie beugen, meinen Kopf einziehen und sagen, Herr, das hast du offenbart. Und ich glaube es. Zweitens, geheimnisvoll und wahr ist die Harmonie zwischen der Souveränität Gottes und der menschlichen Verantwortung, unserem freien Willen also. Und wir werden noch zum Kapitel 9 kommen, das deutlich sagt, wir sind frei. Frei im Handeln. Wir sind keine Roboter. Wir haben die Freiheit zu entscheiden. Nicht durch unseren Fall in Sünden, um geistlich Gutes zu wollen, das geht nicht. Aber frei zu entscheiden. Hör mal. Schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Du tust es. Du schaffst es. Und warum? Denn Gott ist es, der in euch beides wirkt. Das Wollen und das Vollbringen. Nach seiner Wohlgefallen. Darüber muss man eben nachdenken. Gott ist es, die beides wirkt, auch das Wollen und das Vollbringen. Also er zwingt uns nicht, aber er ist fähig, so durch seinen Geist, sag mal, in uns zu wirken, dass wir willig werden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Wie die Brüder in Dordrecht sagten, er gleitet sanft in das Innere deiner Seele und macht dich bereit. Wunderbar. Drittens, er ist, was die Philosophen die erste Ursache nennen. Die Ursache aller Ursachen. Aber es gibt zweite Ursachen. Und auch die sind durch Gottes Plan festgelegt. Eigentlich wissen wir das al. Der Bauer, der zaait und erntet. Er is zweite Ursache. Aber Gott, die erste Ursache, is derjenige, der es ihm ermöglicht, zu zaaien und zu ernten. Wichtig. Erste Ursache, zweite Ursache. Weißt du, es is immer noch sehr verbreitet, wenn Christen zum ersten Mal von Prädestination hören, ich habe das auch schon erlebt hier im Krebstal, wenn man das zum ersten Mal hört von Prädestination und von Erwählung, dass sie denken, wenn ich das glaube, dann hat es keinen Sinn zu evangelisieren. Aber genau hier betont das Bekenntnis und auch später, dass Gottes ewige Beschluss nicht die Evangelisation negiert, sondern dass er für die Rettung der Auserwählten das Mittel einschließt, mit dem sie errettet werden, nämlich durch Evangelisation. Erste Ursache, zweite Ursache, Ziel, Mittel. Und daarom is het auch, ich finde, das eine wunderbare Passage im Matthäus-Evangelium, daarom is het auch kein Widerspruch, wenn Jesus sagt, ich danke dir, Vater, Herr des Himmels und der Erde,
dass du dies den Weisen und Verständigen verborgen und den Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Da ist Gottes ewiger Ratschluss. Eben Pause. Das hat Jesus gesagt. Also, was tut er? Fliegt er zurück in den Himmel? Sagt er, naja, damit ist alles jetzt erledigt. Im Gegenteil. Er engagiert sich in der Mission und macht einen evangelistischen Appell. Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch, und so weiter und so weiter. Siehst du, wie Jesus das beide zusammenbringt? Das Ziel, nämlich die Rettung der Unmündigen, der Kinder und Säuglinge, wird durch den Einsatz von Mitteln erreicht, nämlich durch herrliche Einladung. Komm, komm zu mir. Ich habe immer gerne mit evangelistischen Abendvorträgen immer das auch als Text genommen. Komm her zu mir. Das ist eine wunderbare, ich denke, die meist herrliche Einladung, die ich kenne. Komm zu mir, sagt er. Hochinteressant. Für Jesus ist das souveräne Dekret die Grundlage für seine Evangelisation. Eine wunderbare Illustration für das, was wir hier bekennen. Des Kapitels werden diese Grundgedanken vertieft. Das Bekenntnis vor Missverständnissen geschützt und wie gesagt in einen pastoralen Kontext gestellt. Gottes unbedingte Entscheidung. Und ja, hier muss ich natürlich den Namen eines Niederländers erwähnen. Kennen Sie den Namen Arminius? Das ist Latijnisch voor Harmenzoon. Zijn vader was al zo Harmen. Arminius, zoon van Harmen. Ik moet zeggen, over hem gibt es spannende Geschichten zu erzählen. Dat werden we jetzt niet doen. Maar wat er leerde, war sicher in Westminster bekend. Zijn ansichten worden nach seinem Tod auf der reformierte Synode in Dordrecht verurteilt. Ich habe Ihnen schon ein Bild geschenkt von Westminster, jetzt ist es das Bild von Dordrecht. Die Synode der reformierten Kirchen in der Republik der sieben Vereinigten Niederlande. Holland war auch einmal eine Republik, wie jetzt Österreich. Und das hat man da gemacht, man hat da sehr viel diskutiert über die Lehre von der Prädestination, auch die Bedeutung des Bekenntnisses. Und interessant, da waren auch Delegierte aus England. Nicht nur aus England, auch aus der Schweiz. Liebe Brunellen, auch aus der Schweiz. Und aus Deutschland, es wird auch Deutsch gesprochen. Der Pfarrer aus Bremen hat sehr viel gesagt auf diese Synode. Sehr interessant, was die Meinung da vertreten hat. Und ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Westminster-Protokolle bekommen. Und was habe ich erfahren? Die Westminster-Theologen haben nicht weniger als 4 Wochen lang über dieses Kapitel gesprochen. Und dabei immer wieder die Synode von Dort erwähnt. Und sie machen hier in diesem Paragraph 3.2... eine klare Unterscheidung zwischen reformierter und arminianischer Theologie. Ich denke, dass ganz viele Freikirchen in Österreich eigentlich die Seite der arminianischen Theologie wählen. 3.2. Obwohl Gott weiß, was auch immer unter allen vermeintlichen Bedingungen eintreten kann oder wird, hat er doch nichts verfügt, weil er es als Zukunft oder als das, was unter solchen Bedingungen eintreten würde, vorausgesehen hat. Schwierig. Nehmen wir einen arminianischen Theologen. Der würde wie folgt argumentieren. Gott kann alle Eventualitäten sehen. Er weiß, was du und ich in jeder Situation tun würden. Deshalb versteht er was passieren wird. Und kann er es vorher sehen. Das ist kurz und gut die Vorstellung, die einige von euch vielleicht als Kind schon übernommen haben. Erstaunlich, wie viel Irrlehren wir in der Kindheit schon vertreten. Kinder machen sich scheinbar viele Gedanken über diesen großen Geheimnissen. Gott wisst alles schon, was in Zukunft passiert, und darum macht er einen Beschluss. Ein Reformierter würde sagen, nein. Gut, Gott weiß das alles, aber es beeinflusst in keiner Weise sein Dekret. Gott bestimmt das. Das ist ein großer Unterschied. Es ist nicht einfach, weil Gott jede Situation oder Eventualität im Voraus sehen kann, sondern weil er sie bestimmt. Seine Entscheidung hängt nicht von einer Entscheidung des Menschen oder einem Ereignis der Geschichte ab. Er ist absolut souverän und verlässt sich allein auf den weisen und heiligen Ratschluss seines Willens. Wir müssen also unterscheiden. Geschichte, das stimmt, Geschichte ist an Bedingungen geknüpft. Wer sät, wird ernten. Wer glaubt, wird selig. Ist wahr, nicht? Wenn wir die Geschichte aus unserer menschlichen Perspektive betrachten, scheint sie bedingt zu sein. Du liest die Zeitung, hörst die Nachrichten, du denkst nach. Aha, wenn Putin jetzt dies tut, passiert das. Wenn Europa das tut, passiert dies. Aber Gottes Wille umfasst alles. Er bestimmt alle Dinge, die sich ereignen. Oorzaken, Bedingungen und so weiter. Das ist immer das Interessante hier. Es gibt Gottes Perspektiv. Gott ist Gott. Und wir Menschen sind Menschen. Aus menschlicher Perspektiv mögen wir denken, die Geschichte ist bedingt. Aber aus göttlicher Perspektiv wissen wir, Gott hat es bestimmt. Das ist alles, was dieser Abschnitt ausmacht. Schau mal hier, den letzten Text. Ah, das ist interessant, hè? Erinnert ihr das? Als Paulus auf dem Schiff nach Rom war, dann erschien ihm ein Engel und sagte: Fürchte dich nicht, Paulus, siehe, Gott hat dir alle die mit dir fahren geschenkt. Alle, versprochen. Sie kommen ganz und gar zusammen am Land. Und später sagt Paulus zum Hauptmann und zu den Soldaten: Wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, die werden so mit kleinen Schiffen so davon gehen. Nein, sagt hij, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Wie könnt ihr nur diese zwei kombinieren? Gott sagt, sie werden alle gerettet werden. Paulus sagt, wenn ihr das und das nicht doet, könnt ihr nicht gerettet werden. Nou ja, dat bedeutet einfach, dass Gott das Ende bestimmt hat. Sie werden alle gerettet und die Mittel. Sie müssen auf dem Schiff bleiben. Und ich gebrauch Paulus, um zu sagen, das musst ihr tun. Stichwort Evangelisation. Du merkst schon, das ist immer so ein bisschen dahinter in meinem Kopf bei diesem Thema. Nennen wir ihm auch Josef, dieser Österreicher, Josef. Gott erklärt, Josef soll gerettet werden. Das ist das Ziel. Aber Josef glaubt nicht. Ich gehe auf Josef zu und ich sage ihm: Josef, Christus, er ist der Weg, der einzige Weg. Glaub an Jesus und dann sollst du gerettet werden. Das Mittel ist also, dass ich ihm das Evangelium verkünde und er sich für Christus entscheidet. Aber Gott hat all das zu seinem Heil bestimmt. Das Ziel und das Mittel. Die Abschnitte 3 bis 8 befassen sich dann mit den strittigeren Elementen. Und dabei geht es vor allem auf die Art und Weise, wie sich Gottes Bestimmung auswirkt auf Erlösung und Verurteilung. Und ich finde das interessant, dass die Westminster hier nicht nur Menschen, sondern auch Engel einbeziehen. Insbesondere in Abschnitt 3 und Abschnitt 4, muss man darüber nachdenken, dass Die Engel haben auch Gnade gebraucht, um wirklich.
Danke.
Ja, danke. Es war ein Gnade Gottes, dass es auch Engel gab, die richtig blieben. Sehr viele Engel sind auch mit dem Teufel mitgegangen. In den falschen Weg. Abschnitt 3 befestigt sich mit dem Thema Prädestination und Vorherbestimmung. Ich zitiere: Aus der Masse der sündigen Menschheit wählte Gott zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmte Personen zur Errettung aus. Es heißt hier in Paragraph 3, um seine Herrlichkeit zu zeigen, sind durch den Ratschluss Gottes einige Menschen und Engel vorherbestimmt zum ewigen Leben und andere verordnet zum ewigen Tod. Vorherbestimmt den einen, verordnet den anderen. Ich finde es faszinierend, wie das Bekenntnis zwei verschiedene Verben verwendet, um zwischen den Schafen und den Böcken zu unterscheiden. Die Schafe sind zu dem Leben vorherbestimmt, die Böcke sind zum Tod verordnet. Auf Englisch predestined and foreordained. Ich schätze, dass dies bewusst ist, weil die ganze Idee der Auserwählung nicht bedeutet, dass Gott die gesamte Menschheit, sag mal, nimmt und sie einfach in zwei Hälften teilt. Das ist nicht die Sicht des Bekenntnisses. So wie ich es verstehe, ist die Ansicht, dass Gott die Masse der sündigen Menschheit betrachtet und manche aus Liebe auserwählt und die anderen übergeht. Und dann verurteilt für ihre Sünden, was wir eigentlich alle verdienen. Nochmals, was wir eigentlich alle verdienen. Das ist der Hintergrund. Wir werden das in wenigen Minuten sehen. Aber ich möchte, dass wir erstmal die zwei verschiedenen Verben sehen. Vorherbestimmen und verordnen. Die Arminianer behaupten, dass Gott im Voraus sieht, wer glauben wird. Und die ze dan zum ewigen Leben auserwählt. Ze geben also zu, wir können Gottes Erwählung nicht umgehen, denn die Bibel verwendet das Wort, aber sagen sie, aber das geschieht nur, weil Gott voraussieht, was wir gesagt haben. Er sieht voraus, wer glauben wird. Die Reformierten sind der Ansicht, dass Gott die einzelnen Menschen ganz persönlich zum ewigen Leben erwählt. Zusammen mit allen Mitteln, allen Bedingungen. Hör mal. Epheser, Kapitel 1. Übrigens, die Epheserbrief ist in diesem Geschichte ein wunderbarer Brief. Speziell das erste Kapitel. Muss man zu Hause noch einmal durchlesen diese week. Die erste Kapitel van Epheser. Daar steht: Er hat uns erwählt, ehe der Welt grund gelegt war. Er hat uns dazu vorher bestimmt, seine Kinder zu sein. Und eigentlich auch in 1. Timotheus: Ich ermahne dich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engel, da sind sie, die Engel, dass du dich daran hältst. Also das Bekenntnis liest die Schrift und sagt dann, ja, diese Prädestination gibt sowohl für Menschen als auch für Engel. Und er übergeht den Rest. Gott is niet verplichtet, jemandem barmherzigkeit zu erweisen. Was sagt hier zu Moses? Dat is ganz klar. Ich erweise barmherzigkeit, wem ich will. Er übergeht die anderen und verurteilt die dann für ihre Sünde. Um seine gerechtigkeit zu verherrlichen. Gott is niet nur barmherzig, er is auch ein rechtfertiger Gott. Ich sehe das so vor mir, also. In einer massiv sündigen Welt verdient jedermann eine Verurteilung. Das wird manchmal vergessen in diesem Thema. Aber die ganze Welt verdient eine Verurteilung. Das ist richtig. Und am letzten Tag wird jedes Gewissen auch verstehen, dass es richtig ist. Was sagt Paulus? Sie kennen alle das Bild. Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton? aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvoller Gebrauch zu machen. Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren. Ist mir immer aufgefallen, vor das Volk Israel im Kanaan kan kommen und kan leben, hat Gott ein Geduld von 400 Jahr mit die Amoriter. Er hat 400 Jahr Geduld gehabt. Sie mussten so lange warten. Gott so viel Geduld gehabt. Und Petrus sagt, sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Das ist es was. Wozu sie auch bestimmt sind. Ich weiß, es ist eine schwierige Passage. Sie verdeutlichen die Prädestination, aber schwer zu verstehen. Und Achtung, Achtung, hè? Jetzt komme ich auch ein bisschen mit einer Warnung. Niemals als Club zu benutzen. Nicht wie die Engländer so schön sagen, the chosen frozen. Hè? Wir sind die chosen frozen. Johannes Calvin ist für mich ein Beispiel. Er fragt, warum wird uns diese ganze Lehre offenbart? Um den Gläubigen Trost zu spenden und die Demut Christi zu lernen. Das ist die Idee. Ein Christ wird niemals sagen, ich bin ja auserwählt und du bist nicht. Nein. Ein wahrer Gläubiger sagt, weißt du was? Ich bin ein schlimmerer Sünder als du. Und ich verdiene Verdammnis und Tod wie jeder andere. Warum er mich hat auserwählt, keine bloße Ahnung. Ich kenne keinen guten Grund für ihn, um mich zu wählen. Ich kenne mein Herz. Du auch? Aber er tröstet uns und sagt, schau mal, ich werde dich nie verlassen und niemals aufgeben. Ich werde dich im Glauben durch meine Kraft bewahren. Und nicht vergessen, meine Wahl hat auch ein Ziel. Dazu habe ich dich bestimmt, Abraham, zum Segen der Volken. Um zu dienen. Um das Evangelium mit Wort und Tat zu teilen. Genau das ist mein Mittel, das ich bestimmt habe, um sie zu retten. Ja, durch seine Wahl bin ich motiviert, um Sünder einzuladen zum Reich Gottes. Ich habe einige Leute erzählt in den letzten Wochen, dass wir dieses Thema heute Abend haben. Und die kamen dann mit mehr Fragen, als ich hier heute bis jetzt bekommen habe. Und einer fragte mich, aber Jan, waarom nog beten? Wenn Gott bereits vorbestimmt hat, waarom sollte ich dann überhaupt beten? Erstens, er hat es uns bevolen. 1 Timotheus 2, beten für alle Menschen. Das sollte eigentlich genug sein. Und zweitens, er benutzt unsere Gebete. Um sein Ziel zu erreichen. Unser Gebet ist ein Mittel. Ist das nicht wunderbar? Der souveräne Gott will mein kleines, armes Gebetchen benutzen. Gut. Jetzt kommen wir im vierten Abschnitt zur besonderen und unveränderlichen Vorbestimmung. Es heißt, diese Engel und Menschen, so vorherbestimmt und vorher verordnet, sind besonders und unveränderbar bestimmt und ihre Zahl so sicher und endgültig, dass sie weder vergrößert noch verkleinert werden kann. Die besondere Zahl der Auserwählten stand also von Ewigkeit her fest. Er kannte zijn volk. Schau mal in diese Passionszeit auf dem Kreuz. ich kann ehrlich sagen, das emotioniert mir immer auch. Als Christus am Kreuz starb, und das stimmt, weil er ein unendliches Wesen ist, kannte er jeden einzelnen Namen. Wunderbar. Er hat an dich gedacht, als er starb, der hohe Priest. Weißt du, die alttestamentliche hohe Priester, was had hij zo daar? Met die edelsteinen? Die stammen des volk Gottes. Die had ze immer voor God gebracht. En Christus in zijn opfer had ze alle gekend. Er had aan ze gedacht, als hij starb. Der feste grond Gottes besteed en had deze siegel, der Herr kent die zijnen. Er kent ze. En kennen, dieses Wort kennen, hè, bei uns ist das, ja, ich kenne mich, ich weiß, wie er ist, ich habe so ein paar Charaktereigenschaften von ihm, das weiß ich so. Aber kennen in der Bibel bedeutet auch, dass er sie liebt. Adam kannte Eva ganz leiblich und zeugte Seth. Gott kennt und liebt sein Volk. Er weiß genau, wie viele seine Auserwählten sind. Und er weiß, wer im Einzelnen zu ihnen gehören wird. Daher, so heißt es, wurden ihre Namen bereits von Anfang der Welt in das Buch des Lebens geschrieben. Kennst du diesen Term? Das Buch des Lebens? Offenbarung, hè? Allen, deren Namen nicht vom Anfang der Welt an geschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes. Gut, das ist eine negative Form, das zu sagen. Aber im Lebensbuch. Es gibt eine himmlische Schrift, in die er die Namen seines Volkes einträgt. Und nichts Unreines wird hineinkommen, sondern die geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Die Zahl der Auserwählten kann nicht verändert werden, sodass sie niemals größer oder kleiner werden wird. Meine Lieben, die Geschichte wird weitergehen, bis die allerletzte Auserwählte gerettet ist. Und dann kommt Jesus zurück. Der Gott, der die Auserwählten auserwählt hat, ist unveränderlich. Also muss auch die von ihm auserwählte Zahl unveränderlich sein. Stimmt nicht wahr? Sollte die Zahl verändert werden, würde das ein Mangel an Wissen bedeuten. Nein, nein, sie ist ganz speziell. Gut. Klare Abschnitt. Fragen dazu? Ich denke, ziemlich straight. Gehe jetzt zum letzten Abschnitt. Also, das war ein bisschen durchsehen. Ja. Punkt 8, 3.8. Ein hohes Geheimnis. Die Lehre, ich zitiere, die Lehre dieses hohen Geheimnisses der Vorherbestimmung ist mit besonderer Weisheit und Sorgfalt zu behandeln. Also nicht das Populäre von wir gehören zum Club. Nein. Sodass die Menschen, die auf den Willen Gottes achten, ihrer Erwählung versichert sein. Das ist der Punkt. Und wirklich, ich glaube, dass Gott es deshalb offenbart hat. Du fängst nicht an zu evangelisieren, indem du sagst, hey, bist du auserwählt? Er hat es offenbart, um sein Volk zu ermutigen. Ja, es dreht hier um tiefen Dinge Gottes, die wir begrenzten Kreaturen eigentlich nicht nachvollziehen können. Und natürlich haben wir Fragen. Fragen, ich muss sagen, die Fragen sprudeln hier spontan so heraus. Wenn ich so 16, 17 Jahr war, hätte ich immer Fragen über dieses Thema. Und bei uns in der Jugendverein in Rotterdam, Mensch, wir haben ganze Abend darüber diskutiert. War schon immer so, denke ich. Und das ist gut so. Aber wie sie studiert, sollte übermäßige Neugierde zügeln und nicht versuchen, über das Geschriebene hinaus weise zu sein. Nur so können wir weit gehen. Nur so weit können wir gehen. Dennoch, kann man sich vorstellen, dass meine Leute, schweige darüber, das ist ein großes Geheimnis, Schluss. Dennoch ist Gottes Vorbestimmung in der Heiligen Schrift offenbart. Und damit auch ein Thema, das wir ernsthaft und auch nüchtern betrachten sollten. Calvin sagte, natürlich muss ich heute Abend Calvin hier einmal zeigen, der große Mann, der ganz viel darüber nachgedacht hat, der Franse Reformator Calvin. Calvin sagte, was der Herr im Geheimen hat verborgen sein lassen, das dürfen wir nicht nachspüren. Was er offen zur Schau gesteld hat, das sollen wir nicht vernachlässigen, damit wir nicht einerseits wegen allzu großer Neugierde oder anderseits wegen Undankbarkeit verurteilt werden. Weise Wörter. Es gibt also ein Gleichgewicht. Wir sollen es mit besonderer Weisheit und Sorgfalt behandeln, Spekulationen vermeiden, uns an die Heilige Schrift halten. Dann werden wir nicht unbesonnen noch verzweifelt, sondern erbaut. Pass auf, hè? Wir reden hier van einem Gott, die zich niet kümmert und alles einfach mal beschlossen hat. Wir reden van einem persönlichen Gott, der uns wie ein Vater liebt und will erbauen. Und wichtig, die Erwählung wird erst nach der Bekehrung entdeckt. Anhand geistiger Früchte. Ich sage das nochmal. Man entdeckt die persönliche Auswählung erst nach der Bekehrung anhand geistiger Früchte. Wie kann ich seine Erwählung erkennen? Wenn ich seine Gnade in meinem Leben spüre. Also glaube ich an Jesus. Vertraue ich auf seine Verheißung. Sehe ich auch geistliche Frucht. Liebe ich die Brüder und Schwestern, wie es Johannes betont hat. All das sind Beweise für Gottes Gnade. Jawohl, jawohl mein Bruder, jawohl mein Schwester, du kannst sicher sein. Du kannst wissen. Aber gründe deine Zuversicht auf das Werk Christi. Dann ist sie nicht von deinen Gefühlen abhängig. Ich bin eigentlich eher ein Gefühlsmensch, ein emotionaler Typ als ein Verstandsmensch. Aber ich kenne die Gefahren. Weißt du, Gefühle sind manchmal sehr unzuverlässig. Ich habe das schon mal gesagt, wir sind alle, wie heißt das, Leib und Seele hören zusammen. Es gibt so eine Terminologie. Aber mit die Gefühle ist es wie Ebbe und Fluss am Meer. Sie laufen auf und sie fließen ab. Unser Körper und Seele sind so miteinander verflochten, dass sogar Leber, Nieren und Milz Einfluss auf unsere Stimmungen haben und unsere Sicherheit. Vielleicht kennt du das ein wenig. Aber du kannst sicher sein. Die Einladung des Evangeliums richten sich nicht an Menschen, die auserwählt sind, sondern an Sünder, die untergehen. Und das Angebot der Erlösung ist ehrlich gemeint. Du machst es jede Kreatur. Wie das möglich ist, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht. Gott erwählt eine bestimmte Anzahl Menschen. Und Jesus sagt, leer het alle Völker. Mit einer aufrichtigen Einladung, komm zu mir. Wie kann das sein? Aber es ist so. Wir bieten jedem das Evangelium an. Ihr habt es hier in Neuhofen auf der Tür geschrieben. Alle Sünder willkommen. Maar ik das zum ersten Mal gelesen habe, als ich hier kam in Neuhofen, habe ich gedacht, yes! Die haben das verstehen. Die haben es verstanden. Denn so sagt unser Heiland, alles was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. und wer zu mir kommt, den werde ich nicht herausstoßen. Der Grund, warum ein Sünder in die Hölle kommt, ist nicht, weil Gott ihn nicht möchte. Nein, als König hat Gott ihn übergehen, sagt das Bekenntnis. Als Richter hat er ihn veroordeeld, wegen seiner Sünde. Also, diese Lehre soll eine Sache des Lobes, des Ehrfurchtes und der Bewunderung Gottes sein und auch inspirieren zu Demut, Eifer, Hoffnung und Trost. Für alle, die dem Evangelium aufrichtig gehorchen. Lasst uns abschließen mit einem Gebet. Ja, Vater, dies ist ein hohes Geheimnis, das wir nur schwer verstehen können. Aber wir danken dir, dass du es uns offenbart hast. Und wir verstehen etwas davon, warum. Denn es gibt uns die Gewissheit, dass unsere Erlösung in Christus gesichert ist. Und wir beten, dass du uns hilfst, zu schätzen, was du uns offenbart hast. Lieber Heiland, ich möchte dich bitten für die Geschwister, die hier jetzt sind, im Gemeindesaal, und auch alle anderen, die uns später zugeschaltet sind, übers Internet, um dein Mitgehen und deine Behütung. Herr, du weißt, was vor uns allen liegt. Du weißt von diejenigen, die eine schwere Zeit haben, die so ein Stück weit über Löwen und Ottern gehen und die nicht genau wissen, wie es weitergeht. Segne und stärke sie in besonderer Weise. Vater, wir beten dich an für deine Souveränität, deine Weisheit, deine Gnade. Und wir danken dir für neue Inspiration zur Anbetung. In Jesu Namen. Amen. Frieden und alles Gute.